zurück zu OG, unserem Podcast hier aus der Hochschule Offenburg. Mein Name ist Anton Kawat und es geht jetzt hier weiter mit Teil 2 und Wolfgang Schäuble.
Die Geschichte mit dem Bonner Bürgermeister war es damals, der weiterhin wollte, dass Bonn die Hauptstadt Deutschlands bleibt, ist auch eine super Überleitung zu der Frage, in unserer Generation würde man sie als Savage bezeichnen. Meine Frage wäre jetzt, diese Kaltschnäuzigkeit, braucht man die einfach als Politiker oder haben sie sich das entwickelt? Da kam auch eine Geschichte noch, die ich auch gesehen habe, wo sie erzählt haben, dass jemand versucht hat, sie zu erpressen. Ich glaube, das war im Zusammenhang mit Griechenland und sie meinten, sie wären zu doof zu merken, wenn man sie erpresst, von dem her würde es nicht funktionieren.
Das kann auch sein, ja. Das ist auch ganz gut, wenn man auf Erpressungen versucht, gar nicht zu reagieren. Das geht nicht immer. Das ist auch schwierig. Das war sogar, glaube ich, bei Zypern gewesen. In der Finanzkrise hatte der zyprische Präsident, der wollte, dass wir zyprische Banken mit europäischem Geld sanieren, was unter gar keinen Umständen möglich war. Dann hat er gesagt, ja, er hätte eigentlich nie aus Zypern ein Kuba machen wollen. Kuba war ja damals in der Karibik im Vorfeld. Also war schon klar, was er drohen wollte. Dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, der Kalte Krieg ist vorüber. Sie werden da in Russland auch nichts erreichen. Die Drohung hilft Ihnen auch nichts. Sie müssen schon entsprechend der Regeln müssen wir Zypern stabilisieren. Das ist dann auch gut gelungen. Aber ich weiß noch, der russische Finanzminister rief mich ein paar Tage später an. Ich hatte mit dem ein ordentliches Verhältnis und sagte, da kommt der zyprische Finanzminister zu mir. Was soll ich denn mit dem machen? Dann habe ich gesagt, nimm ihm doch eine seiner verschuldeten Banken ab. Das kostet dich ein paar Milliarden Dollar und dann ist denen geholfen. Daraufhin hat er schallend gelacht. Dann habe ich gesagt, sei anständig zu ihm. Aber wenn du ihm nicht helfen kannst, dann kannst du ihm halt nicht helfen. So ist es dann auch gewesen.
Ist auch eine interessante Perspektive zu sehen, dass es halt nicht nur Feindseligkeiten sind, weil auch gerade bei der Recherche hat man viel gefunden. Sie wurden als Sparkommissar, Nazi, Brecher des europäischen Traums und noch viel mehr bezeichnet.
Ja, ja.
Wie geht man damit um? Weil das sind jetzt auch, also es sind jetzt schon härtere Anschuldigungen, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Ja gut, ich meine, in Griechenland haben natürlich diejenigen, die nicht wollten, dass in Griechenland die Verhältnisse einigermaßen geordnet wurden. Griechenland ist ja durch eine Fälschung seiner wirtschaftlichen Kennzahlen überhaupt erst in die Eurogruppe aufgenommen worden. Und Griechenland war völlig überschuldet. Es war völlig unfähig, aus eigener Kraft seine Probleme zu lösen. Nun ist die Eurozone aber nicht dazu da, dass man anderen Ländern diese Verantwortung abnimmt, weil dafür hat die Eurozone nicht die Kompetenzen. Dann müsste Griechenland, das hatte ich Ihnen nochmal vorgeschlagen, trettet doch eure Zuständigkeit an die Europäische Kommission ab, treuhänderisch oder wie man das machen will. Dann haben sie gesagt, nein, wir sind arm, aber wir haben unseren Stolz. Wir werden natürlich nicht unsere Zuständigkeit abdrehen. Dann sage ich, in eigener Zuständigkeit wird er das aber nicht schaffen. Und wir können es nach den Regeln, die für die Europäische Währungsunion gelten, dürfen wir es gar nicht machen. Es wäre auch falsch. Und dann müsste er eben den Weg gehen, entweder die Auflagen zu erfüllen oder er müsste zeitweilig aus der Währungsunion ausscheiden. Und dafür haben sie natürlich, da haben dann, die wohlhabenden Griechen sind davon gar nicht betroffen gewesen. Getroffen hat es die einfache Bevölkerung. Das ist übrigens immer so. Bei Inflation auch. Es trifft immer die kleinen Leute. Die Großen finden schon immer irgendeinen Weg, ihr Schnäppchen zu machen. Und so war das in Griechenland auch. Und deswegen haben sie mich natürlich zum Sündenbock gemacht für die Probleme, die sie selber verschuldet hatten. Aber damit muss man aushalten, ja.
Also das ist dann einfach so die...
Das gehört zur Politik.
Okay. Das ist auch eine gute Überleitung zu der Frage. Man hat gerade in den neuen Bundesländern oft das Gefühl, dass viele Menschen enttäuscht sind von Politik bzw. Demokratie als Ganzes oder sie interessieren sich nur so für Demokratie, kennen den Stellenwert des Ganzen nicht. Macht Ihnen das so ein Stück weit Sorge, dass viele in Umfragen sagen, Demokratie ist nicht so wichtig, dass es halt viele Wahlergebnisse gibt, die auf den Extremen ausfallen und dass die Wahlbeteiligung auch immer niedriger wird?
Das ist aber nicht nur im Osten so.
Ja, ja, das ist nicht nur im Osten so, aber man hat das Gefühl, es findet hauptsächlich im Osten statt.
Ja, aber da fängt schon der Fehler an. Wir meinen schon wieder, wir seien im Westen ein bisschen besser als die im Osten. Und die im Osten haben das Gefühl, wir im Westen denken, wir seien besser als sie. Damit fängt genau dieses Gefühl an. Das gilt in Europa. Das ist mit den Polen und den Ungarn und den baltischen Staaten und so, dass sie sagen, die werden ja vom Westen nicht für voll genommen. Und das mit den neuen Ländern in Deutschland nämlich ein Stück weit auch so, dass wir im Westen sagen, ja, das haben wir alles schon. Wir sagen euch schon, wir helfen euch auch, aber wir sagen euch, wo es lang geht. Mhm. Und genau das mögen sie nicht. Deswegen haben sie auch recht und dagegen wehren sie sich. Und wenn dann suchen sie natürlich die einfachen Lösungen. Dann sind ihnen zum Teil Versprechungen gemacht worden, die so nicht zu verwirklichen waren. Und das ist dann das Feld, auf dem die Populisten grün. Also nicht in dem Fall, grün ist jetzt keine politische Farbe gemeint, sondern sie wachsen. Sie können sich da nähern. Denn es sind zum Teil Enttäuschungen, zum Teil sind es überzogene Erwartungen. Aber wenn man ihnen dann sagt, andere sind schuld oder man könnte das einfach machen oder so, dann hat man gesagt, ja, was, nehmen Sie mal die Geschichte mit Corona. Mhm. Natürlich hat man bei dem neuen Virus zunächst nicht gewusst, was ist das für ein Virus und wie gefährlich ist das. Und dann waren auch die Wissenschaftler unterschiedlicher Meinung. Das ist ja so, auch Wissenschaft entsteht ja, indem man wissenschaftliche Erkenntnisse werden ja in der Regel dadurch weiterentwickelt, dass man eine bestimmte Theorie widerlegt, falsifiziert. Mhm. Deswegen gibt es ja nicht die eine wissenschaftliche Meinung, sondern die gibt es gerade in den Naturwissenschaften, auch in der Chemie, in der Pharmazie. Es ist eine These, die bis sie widerlegt ist, gilt. Und nun war das ganz neu. Dann haben eben auch die Virologen unterschiedliche Meinungen gehabt, was der richtige Weg ist. Und schon hieß es, man kann ja den auch gar nicht glauben. Dann sind die alle in Talkshows gegangen. Und dann kommt diese Form von verkürzter Kommunikation. Und auch dort setzt sich dann das durch. Und dann hieß es auf einmal, das braucht man alles nicht. Oder die wollen uns nur unsere Freiheit nehmen. Und wir lassen uns überhaupt von niemandem was vorschreiben. Und was der Kuckuck mehr. Und so entsteht der Nährboden für Falschinformationen. Und da wir wissen, dass falsche Informationen sich schneller verbreiten als seriöse Informationen, sind die erfolgreicher und bestimmen in der öffentlichen Kommunikation das Bild. Da Aufmerksamkeit begrenzt ist, kannst du nur einen bestimmten Teil der Informationen aufnehmen. Und dann nimmst du eben die schnellere, unseriöse Information leichter auf als die seriöse. Und deswegen, das erklärt den Siegeszug von Fake News.
Haben Sie das Gefühl, dass sich das auch noch verstärkt, jetzt mit der kommenden Generation, die mehr auf Social Media ist, wo die Aufmerksamkeitsspannen noch kürzer werden auch?
Das ist eine der großen Gefahren. Aber es wachsen ja auch da die Gegenkräfte, die Debatten darüber, dass man das nicht zulassen darf, dass man da auch der Staat wieder das Funktionieren der Institution, also auch der Kommunikation, regeln muss, dass man abgrenzen muss, was ist noch zulässig, was ist nicht zulässig. Kann man auch da Mechanismen einbauen, dass man überprüfen kann, stimmt es oder stimmt es nicht? Das nimmt ja zu. Deswegen bleibe ich ja auch immer zuversichtlich, dass ich sage, es braucht ein bisschen Zeit. Aber wir können uns auch auf solche neuen Herausforderungen einstellen.
Jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen. Pandemie, Krieg, Inflation, alles Themen, die bis vor ein paar Jahren noch gar nicht so vorstellbar gewesen wären in unserer heutigen Zeit. Alles sehr ungewiss. Man hat den Eindruck, man rutscht von einer Krise zur nächsten. Sehen Sie in diesen ganzen Herausforderungen auch Chancen?
Ja, die Chance liegt zunächst einmal darin, dass wir, wie ich vorher schon gesagt habe, die Älteren wollen ja eigentlich gar nichts verändern. Wenn es so bleiben würde, wie es ist, ist es ja nicht so schlecht. Aber wir müssen uns ja verändern. Und da die Welt sich schneller verändert als früher, müssen wir uns schneller verändern. Und wir verändern uns nur unter Druck. Deswegen auch die Jungen, deswegen sind Innovationen notwendig. Da gibt es dann auch Widerstand dagegen, wenn der Druck größer wird. Wird aber die Bereitschaft, sich anzupassen an die Veränderungen, auch größer. Das ist ja auch die Lehre von Karl Popper, der ja geschrieben hat, freiheitliche Gesellschaften seien den totalitären Diktaturen deswegen überlegen, sie würden auch irren, sie würden auch falsche Entscheidungen treffen. Aber sie könnten sie korrigieren, das Verfahren von Trial und Error. Während totalitäre Gesellschaften können nicht korrigieren. Dort ist ein Irrtum dann Existenz bedrohen. Und damit wird er gefährlich. Und weil aber unter dem Druck die Anpassungsbereitschaft wächst, funktioniert dieser Mechanismus. Und ich sage es auch manchmal so, das sage ich auch in Diskussionen mit jüngeren Leuten oft, schaut mal, alle diejenigen, die nicht in Freiheit und Demokratie leben dürfen, wie wir, die würden eigentlich gerne in Freiheit und Demokratie leben. Die riskieren sogar ihr Leben dafür. Im arabischen Frühling, in der Türkei, in Istanbul, in Ankara, bei den Demonstrationen in Hongkong. Und weil alle die auf der Welt, die nicht in Freiheit und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit leben können, das so sehr schätzen, sollten wir eigentlich begreifen, dass das was Wertvolles ist. Sollten uns dafür engagieren und sollten vor allen Dingen auch die Verantwortung spüren, wenn wir nicht zeigen, dass es mit unserer Ordnung besser geht, dann werden wir die nicht ermutigen, sondern entmutigen. Und das wäre schlecht für die Welt.
Haben Sie das Gefühl, dass unsere Generation jetzt hat halt nie wirklich mitbekommen, also was heißt nie wirklich, sie haben nie mitbekommen, dass es ein totalitäres Land direkt neben unserem Land gibt oder dass Europa so aufgeteilt war? Glauben Sie, weil junge Menschen das jetzt als selbstverständlich schon so ein Stück weit ansehen und alles, was nicht demokratisch ist, schon so ein Stück weit von uns weg ist und wir das nie so wirklich mitbekommen haben, dass man deswegen nicht mehr so Demokratie nicht mehr so arg wertschätzt?
Das kann sein, aber dann lernen wir es jetzt wieder mehr wertschätzen. Nein, ich meine, wir haben ja gesehen, Sie haben ja die letzten Tage haben wir ja gesehen, da ist wahrscheinlich durch eine Art Unfall, sagen wir mal, eine russische Drohne von einer ukrainischen Waffe abgefangen worden, aber ist irgendein Trümmer in Polen eingeschlagen, in der Nähe der Grenze, und hat 2 Tote gegeben. Aber sofort war die Gefahr groß, dass man daraus jetzt macht, es war ein Angriff auf Polen. Dann wäre der Krieg ganz nah. Denn Polen ist nun nicht nur unser Nachbar, sondern NATO-Mitglied. Und ein Angriff auf Polen wäre auch nach dem NATO-Vertrag ein Fall, der unsere Beistandspflicht ja quasi automatisch auslösen würde, zumal wir in der ganzen Nachkriegsgeschichte von der NATO-Beistandsverpflichtung gut gelebt haben gegenüber der sowjetischen Bedrohung. Die hat uns ja die Abwesenheit von Krieg gesichert. So schnell kann es gehen. In dem Fall haben alle Verantwortlichen gleich gesagt, lasst erst einmal genau gucken, ob es wirklich so war oder ob es nicht irgendein mehr oder weniger unbeabsichtigter Unfall gewesen ist. Das macht die Sache auch nicht besser, insbesondere für die Menschen, die da ums Leben gekommen sind, nicht, aber es verhindert eben die unkontrollierte Eskalation. Und insofern ist der Krieg in der Ukraine, ich hätte mir gewünscht, dass ich das nicht mehr erleben muss und dass meine Kinder und Enkelkinder das nie erleben müssen. Das war unsere Hoffnung. Aber die Hoffnung hat gedrogen, aber nun müssen wir halt uns darauf einstellen. Und wenn wir das richtig machen, dann werden wir auch aus dieser Krise gestärkt hervorgehen. Denn Krisen sind ja immer auch Chancen.
Genau, das ist ja alles, wie wir es eben schon festgestellt haben, ziemlich viel Druck, der dann auch auf unsere Generation zukommen wird. Von außen, das Konfliktpotenzial ist so groß wie schon lange nicht mehr. Glauben Sie, dass unsere Generation diesen Herausforderungen gewachsen ist?
Ja.
Ja?
Warum nicht?
Das war, ja.
Schauen Sie, im Chinesischen, ich glaube, im chinesischen Schrift, in der chinesischen Sprache, ist dasselbe Schriftzeichen für Krise und Chance. Das ist das Gleiche, das ist auch klug. Krisen sind immer auch Chancen. Irgendeiner hat ja, soll ja mal gesagt haben, never waste a good crisis. Als Chance für Veränderungen, die du sonst nicht hinkriegst. Mhm. Und warum soll die junge Generation, wir haben eine junge Generation, die das bisher so nicht erleben musste, die ganz andere Herausforderungen erleben muss, die jetzt auch die Erfahrung machen muss, das ist ja für die ganze Nachkriegsgeneration, zumindest Westdeutschlands, etwas Neues, dass der gesamtwirtschaftliche Wohlstand nicht mehr steigt, sondern eher ein wenig zurückgehend ist. Hm. Wirtschaftsprognosen sagen ja für nächstes Jahr eine leichte Rezession vor und eine so starke Inflation, wie wir haben, die geht nie an den allermeisten spurlos vorbei. Das kann nach den Regeln der Denklogik gar nicht sein. Also müssen Sie damit auch auskommen. Gleichzeitig haben Sie ganz neue Erfahrungen gemacht. Die junge Generation, ihre Verantwortung, finde ich, was das Verhältnis von Eltern zu Kindern anbetrifft, sehr viel stärker wahr. Deswegen legen auch junge Menschen, Frauen und Männer, mehr Wert darauf, wer kümmert sich um die Kinder, wie können wir das auch teilen. Früher hat man, wo man konnte, haben die Männer doch eher den, so wie es noch in Schillers Glocke heißt, der Wald wirkt draußen ins feindliche Leben und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Das ist es nicht mehr so. Nicht? Ja. Das ist eine andere Zeit, das finde ich auch toll, dass junge Menschen sich, erstens, wenn sie sich entscheiden, Kinder haben zu wollen und Kinder bekommen zu wollen, dass sie dann darin eine große Verantwortung spüren und dass sie sich darüber verständigen. Es geht dann im Alltag auch nicht immer ganz einfach, klar, aber so ist es eben. Aber dass sie sich verständigen, wir machen das beide, wir machen es gemeinsam, wir teilen uns Familienzeiten auf und ähnliches mehr und dass man deswegen auch das Wort von der Work-Life-Balance ein Stück anders heute sieht, als das frühere Generation, die mit dem Wort gar nichts hätten anfangen können, sehen. Das finde ich auch nicht schlecht. Aber deswegen jetzt zu sagen, die jüngere Generation wird dem nicht gewachsen sein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich traue den Jungen viel zu.
Es kommen auf jeden Fall andere Zeiten. Dennoch lohnt sich ein Blick immer in die Vergangenheit bei allem, was gut läuft. Gibt es etwas, was Sie uns vielleicht mitgeben können, stellvertretend für junge Leute?
Ja, das Wichtigste ist, kümmert euch um die Demokratie. Betrachtet Demokratie jetzt auch in einem allgemeinen Sinne. Betrachtet die Allgemeinheit, die Hochschule. Sie tun es ja auch mit Ihrem Podcast und mit Ihrer Kommunikationsarbeiten. Betrachtet es nicht als etwas, was die Hochschulleitung macht und ihr seid Konsumenten. Ihr seid Mitgestaltende. Man kann in jeder Gemeinde viel machen. Im ehrenamtlichen Bereich. Man kann sich um Flüchtlinge kümmern. Man kann, wenn man Flüchtlinge nicht in der eigenen Wohnung aufnehmen kann, dann kann man vielleicht anbieten, dass man bei der Hausaufgabenhilfe in der Schule oder bei Sprachkursen, also oder auch Ältere, im Sportverein oder in irgendeinem kulturellen Verein oder in ganz anderen Gruppierungen sich mit engagieren. Man kann für den Jugendgemeinderat, wenn es einen gibt, sich engagieren. Man kann in die Politik gehen, man kann in die Gewerkschaften gehen, man kann sich in Kirchengemeinden engagieren. Aber kümmert euch um die Welt um euch herum. Es ist eure Welt und die Gesellschaft, also auch der Teil, der politisch verfasst ist, also der Staat im weiteren Sinne, wo dann auch die Kommune dazugehört, ist eure Sache. Ihr seid da nicht Verbraucher, sondern ihr seid Bürger. Und Bürger müssen gestalten und Demokratie ohne Demokraten gibt es nicht.
Aktiv mitgestalten. Vielen Dank für die Worte. Von meiner Seite aus war es das.
Haben Sie vielleicht noch eine Frage an uns? Irgendwas, was Sie gerne fragen würden?
Einmal drehen.
Ja gut, ich würde jetzt Sie fragen, wie Sie sehen, dass wir jetzt mit diesem Krieg in der Ukraine umgehen sollen.
Puh. Das ist eine gute Frage. Also als diese Nachrichten kamen, wo es darum ging, dass eine, also als erstes hieß es, dass es eine russische Rakete war, die in Polen eingeschlagen ist, war mein Gedanke, dass wenn die NATO sich jetzt zusammensetzt und sich herausstellt, dass es tatsächlich eine russische Rakete war, die ein Mitgliedsland angegriffen hat, wäre das halt die ultimative Probe, um zu sehen, ob alles, was für alles, was für das die NATO steht, ob das jetzt wirklich was ist, ob das wirklich eine Wertegemeinschaft ist, die aktiv wird, oder ob das alles nur Gerede war und man halt ja einknickt sozusagen. Beides ist nicht super, auch weil die NATO, wie Sie gesagt haben, uns so lange geschützt hat und so ein wertvoller Teil, so eine wertvolle Stütze für unser Land war. Auf der anderen Seite wäre so ein Krieg wirklich verheerend für Europa, wenn nicht für die ganze Welt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich gar nicht so unzufrieden damit bin, wie mit diesen Sachen umgegangen wird. Ich glaube, dieser Support, den man der Ukraine gibt, ist ein guter Mittelweg zwischen Unterstützung und ein Land, was verdient hat, zu uns, zu unserer Wertegemeinschaft als freiheitliches, demokratisches Land zu gehören, zu unterstützen und gleichzeitig aber nicht Russland zu nahe zu treten. Also tendenziell wäre ich der Meinung, dass es gut wäre, die Unterstützung durchaus noch auszubauen. Vor allem jetzt mit den Wahlergebnissen in den USA müsste man schauen, ob der Support aus den USA so weiterkommt, wie er bisher gekommen ist. Ja, also wahrscheinlich würde ich sagen, um es zusammenzufassen, die Ukraine weiterhin und vielleicht noch umfassender zu unterstützen.
Also ich finde, es ist auch immer sehr schwer, jetzt hier eine wirklich differenzierte Betrachtung als Grundlage hervorzuziehen, wenn man sich damit nicht wirklich befasst hat. Ich kenne nur die oberflächlichen Informationen durch die Medien. Was ich aber sehe, dadurch, dass ich versuche, mich auch immer auf die positiven Dinge zu konzentrieren, ist eine Chance, die erneuerbaren Energien für uns auszubauen. Dadurch, dass die Abhängigkeit von Russland sich ja jetzt auch im Nachhinein als in gewisser Weise als Fehler gezeigt hat. Und darin sehe ich die Chance, dass wir uns jetzt, was die Energie angeht, unabhängiger machen können und das auch schneller, als es davor vielleicht passiert wäre. So viel kann ich dazu sagen. Alles Weitere wäre, glaube ich, anmaßend von meiner Seite aus. Dafür müsste ich eine Glaskugel haben.
Deswegen brauchen Sie auch in der Politik solche, die solche Entscheidungen treffen müssen, die brauchen auch Vertrauen. Deswegen ist Vertrauen auch ein kostbares Gut, nicht? Auch in die Entscheidungen treffen müssen. Also Sie haben das ja auch richtig zutreffend beschrieben, wie schwierig die Entscheidung ist. Und da muss man auch Vertrauen haben. Und bis jetzt, finde ich, haben die Entscheidungen treffen müssen, das Vertrauen auch gerechtfertigt. Auch das lässt hoffen. Aber Sie würde ich dann auch fragen, ja, würden Sie jetzt in der jetzigen Situation die noch vorhandenen Kernkraftwerke weiterlaufen lassen?
Ich persönlich?
Ja.
Ich würde sogar wieder welche anmachen, wenn ich das mal so sagen kann. Also natürlich geht das Ganze mit einem großen Risiko einher, wenn was passiert. Ich glaube aber, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist und dass die Kosten, die wir zahlen müssen, wenn wir auf Kernkraft verzichten, viel höher sind, auf längere Sicht gesehen, als die Kosten, die wir zahlen, wenn wir jetzt drauf verzichten und dafür beispielsweise wieder Kohlekraft reaktivieren, was die Umwelt angeht. So sehe ich das. Aber auch da natürlich gibt es viele Sichtweisen und ich habe auch nicht alle Zahlen vor Augen.
Ich glaube, das Problem, was viele Menschen damit haben, so ein bisschen, ist halt, dass die ultimative Anti-Atom-Partei jetzt am Kippen ist, was das Ganze angeht. Ich finde, was man in dem Bereich immer sehen muss, ist, wie du gesagt hast, die Kosten jetzt darauf vollkommen zu verzichten, sind viel höher als die Kosten, es einfach zu machen. Es ist halt eine Übergangslösung und ich habe das Gefühl, dass viele nicht bereit sind, diesen Kompromiss zu machen.
Ja. Ich frage mich, ob wir es uns überhaupt erlauben können, darauf zu verzichten, in unserer jetzigen Lage.
Das ist auch eine gute Frage.
Ja. Aber das entscheiden zum Glück andere.
Ja, wer weiß, ja, aber das ist natürlich...
Vorerst.
Ja, aber da kommt genau das Problem der Grünen, nicht? Für die Grünen ist die Kernkraftfrage so das Letzte, wo sie noch gemeinsame Lagerfeuer, sagt man im Fußball, nicht? Oder Nation sich versammelt. Und jetzt müssen sie einsehen, dass sie merken ja, der Großteil der Bevölkerung sagt inzwischen, ihr seid ja nicht gegen die Verlängerung der Laufzeit aus sachlichen Gründen, sondern weil es euer letztes Lagerfeuer ist.
Gesicht wahrend.
Ja. Vielen Dank.
Ja, wir danken Ihnen. Ich möchte Ihnen auch nochmal persönlich danken. Ich habe ein Interview mit Ihnen und Gregor Gysi gesehen, in dem Sie ihm mehrmals erklärt haben, dass es einen Unterschied zwischen Baden-Baden, meiner Heimatstadt, und Baden an und für sich gibt. Wirklich mit Engelsgeduld und fünfmal. Weiß nicht, ob er heute den Unterschied kennt. Aber wir wollten Ihnen auch noch ein Geschenk geben. Und zwar im Zuge unserer Vorbereitung habe ich nämlich auch das Bild-Interview mit Ihnen gelesen. Und in diesem Bild-Interview ging es darum, dass Sie meinten, dass viele Menschen sich einfach zu viel beschweren. Und wenn es kalt wird, sollte man einen zweiten Pullover anziehen. Dementsprechend dachten wir, wir könnten Ihnen vielleicht hier für den Winter exklusiv ein Hochschule Offenburg-Hoodie schenken, der Sie dann hoffentlich im Winter schön warm hält.
Oh, sehr gut, vielen Dank.
Der macht nicht nur warm, der macht auch was her.
Genau. Also
herzlichen Dank.
Wir danken Ihnen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war ein Wahnsinnsinterview für uns beide, glaube ich, kann man so sagen.
Absolut, ja.
Und an alle, die zugehört haben, danke für eure Zeit. Und wir hören uns hier in 2 Wochen.
Schaltet rein. Vielen Dank.